Kultur im Wandel der Zeit. Der Podcast mit Raphael Krikow und Chris Fly.
Happy New Year, Raphael.
Ach ja, da war noch was. Happy New Year, ist richtig. Ja,
genau.
Stimmt.
Frohes Neues.
Frohes Neues Jahr, ist wohl das Jahr. Was ist ein Tag von 365 wird jetzt zum Neujahr gemacht. Könnte auch 500 sein. Man hätte auch sagen können, alle 1000 Tage, finde ich. Ich finde das total überbewertet, dieses Thema.
Ja, eigentlich schon, aber wie das immer so ist, so, ich bin ja so ein Jahreszahlentyp, ne? Ich gelte ja bei mir in der Familie auch so ein bisschen als der Joker, wenn es um Jahreszahlen geht. Ich bin da ja eigentlich ganz gut drin und da werde ich auch häufiger mal angerufen, wenn es irgendwas gibt. Mensch, wann war das denn nochmal und so? Und deswegen ist für mich Silvester immer, weil die Zahl sich halt verändert.
Das ist aber eine psychische Störung bei dir, glaube ich.
Ja,
oder?
Irgend so eine von den ganz vielen. Raphael, wie hast du die Jahreswende verbracht? Wie war es?
Total ruhig. Ja, ich habe gesehen, es ist so, also meine Geschichte ist ja die, dass ich mal sagen würde, auf die letzten, wie viele Jahre habe ich jetzt Silvester so gefeiert, seitdem ich klein bin, keine Ahnung, auf jeden Fall würde ich mal sagen, statistisch gesehen sind fast alle Partys richtig scheiße gewesen, früher, wo man hingegangen ist.
Und früher, meinst du, was man als Kind oder die Partys,
nein,
wo ihr
vor der
hat.
Zeit, wo ich praktisch selbst Partys gefeiert habe, also selbst Partys gemacht habe, indem ich aufgelegt habe, bis dahin, also ich kann mich immer erinnern, das liegt natürlich daran, dass man das komplett überbewertet, wahnsinnige Erwartungen in so ein Fest setzt und dann ist es scheiße. So, dann habe ich ja das Privileg, selbst sozusagen Entertainer zu sein, indem ich ja Musik auflege. Und da war ich am Ende ganz froh, dass ich sozusagen an dem Abend einfach nur selber gearbeitet habe, mehr Geld verdient habe als an anderen Wochenenden und Silvester sein lassen habe. So,
so, und
das
dieses
ist
Jahr
jetzt
habt ihr
ein
nicht
paar.
aufgelegt?
Nee, dieses Jahr haben wir nicht aufgelegt. Es war auch in letzter Zeit schon öfter so, dass wir uns dagegen entschieden haben, so gesagt, wir machen einfach privat was. Und habe ich dieses Jahr auch gemacht, beziehungsweise habe ich es nicht geplant. Das ist nämlich das Lustige dieses Jahr gewesen. Ich habe gar nichts geplant, sondern nur mit einem Freund besprochen, der hatte auch nichts vor. Dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch einfach was zu Abendessen machen und mal gucken. Dann macht man halt 12 Uhr zwangsläufig und geht dann ins Bett irgendwie. Und dann waren wir zu neunt am Ende bei mir.
Ach wow, ja, da wäre ich ja auch noch fast mit dazugekommen.
Wärst du ja auch noch was mit. Genau, und so, das war aber total, das war im Grunde wie ein Treffen mit Freunden. Langes Essen, viel Quatschen, Musik hören und dann war halt Mitternacht und dann wurde es halt doch 16:30. Ich da hatte gehofft, die gehen alle um 12.30 Uhr, aber war nicht so. So
Ja,
war es,
Wahnsinn.
also ganz völlig unspektakulär.
Apropos Disco Boys, wir waren mal Silvester bei euch und zwar waren wir in Hannover damals, 2014, 15.
Ach.
Jetzt musst du mir aber sagen, in welcher Location. Das war eine riesen Location, aber ich weiß nicht mehr.
Ja, ich.
Wir hatten ein Hotel auch und alles. Da habt ihr irgendwie
14,
gespielt.
15.
Ja, ich habe mir das nämlich eben wegen meinen Jahreszahlen-Tick, habe ich mir sämtliche Jahreswechsel zurückvollziehen können, sozusagen, bis, Achtung, ins Jahr 1987. Stell dir das mal vor, echt. Und ein Silvester seid ihr dabei. Da waren wir in Hannover.
Ach, echt?
Ja.
Das war, glaube ich.
Mit meiner Freundin Tine und ihrem Mann, Volker.
Ja, ich erinnere mich sogar. Das war im Kuppelsaal.
Genau, Kuppelsaal.
Das war im Kuppelsaal in Hannover. Das ist so eine Event-Location. Das ist kein Club oder so. Genau, das weiß ich noch. Richtig, stimmt.
Ja.
Genau, so
Und
war's.
Das war geil. Das hat Spaß gebracht.
Ja, das stimmt.
Ja, mein Silvester war auch cool. Ich bin das erste Mal seit 10 Jahren in Hamburg geblieben und berufsbedingt, weil es am 2. gleich wieder losging. Und ich fand das aber auch mal ganz cool. Normalerweise treibt es mich ja sehr gerne in die Sonne. Aber dieses Jahr hatte ich erst überlegt, Mensch, was machst du? Aber ich dachte mir so, nee, das Unaufwendigste überhaupt. Ich hatte irgendwie auch, sonst wäre ich auch bei dir gewesen, ich hatte wirklich keinen Bock, am 1. Januar durch die halbe Republik mit dem Zug zu fahren. Also wirklich, das stand nicht zur Diskussion. Und deswegen war ich mit meinen beiden lieben Nachbarn über mir auf deren Dachterrasse. Die haben bei uns, ich wohne ja hier direkt mitten in Hamburg am Großneumarkt, die haben sich vor 10 Jahren oder so eine Dachterrasse oben draufgesetzt. Und das ist so geil, weil du bist halt im Herzen der City. Alles ist zum Greifen nah. Die Elfi ist zum Greifen nah. Der Fernsehturm, Rathaus.
Die Elfi ist die Elbphilharmonie, muss man für Leute sagen, vielleicht die nicht unbedingt aus Hamburg kommen.
Ist das nur so ein Hamburger Ding?
Ja.
Elfi?
Ja, natürlich.
Ach, ich dachte, das ist auch mittlerweile über die Stadtgrenzen bekannt. Aber ja, die
Ja, aber.
Elbphilharmonie, die ist auch zum Greifen nah. Und ja, wir haben es richtig schön vorbereitet alles und dann Dinner for One geguckt, ganz klassisch. Dieses Jahr im 60. Jahr Dinner for One, dieses Jahr gewesen.
Wir verpasst. Hatten wir vor, haben wir verpasst.
Ja. Ja, hätten wir auch beinahe verpasst, aber dann hat mein Nachbar noch gesehen, dass es um 19:40 Uhr noch eine weitere Übertragung gab. Und ansonsten hätte man sie auch bei YouTube gucken können. Aber genau da ist es ähnlich wie das, was du letztens schon in einer der Folgen sagtest. Man will
Man
es
will
dann
das
irgendwie auch in dem Moment gucken, wo
linear.
linear schauen, wo andere Leute
Genau.
das schauen, ne? Ja,
Genau
ey, und dann
das.
sind wir um, keine Ahnung, 10 Minuten vor 12 aufs Dach. Es war wirklich bitterkalt. Und dann haben wir das Feuerwerk uns gegeben. Alter Falter, das ist schon ganz schön krass, wenn du auf dem 5. Stock des Hauses irgendwo schaust. Und wir sind ja hier direkt an der Straße. Mein Nachbar hat mich nämlich auch schon vorgewarnt. Der meinte, du, das ist immer so ein bisschen tricky. Man muss gucken, wie der Wind steht, weil die Raketen, die gehen ja auf in der Höhe, in der wir sind. Also
So, ja.
die, weißt du,
Ja.
die vor uns auf der Straße gezündet wurden. Und so war das auch. Also das war teilweise so ein bisschen grenzwertig. Aber es war relativ windstill in Hamburg. Es hat Gott sei Dank nicht geregnet. Und es war sehr beeindruckend. Also die ganzen verschiedenen ja, Zentren auch zu sehen, ne? Wo es halt erleuchtet war und wo nicht auch übrigens. Die wenigsten Teile waren nicht erleuchtet. Und ja, und diese ganze Böllernummer, ich muss ganz ehrlich mal sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf eigentlich, ne? Also,
Ich auch nicht, überhaupt schon lange nicht mehr. Habe
das
ich auch noch nie
ist,
gemacht.
Alter, diese ganzen Halbstarken, I'm sorry, ne? Irgendwie, die sich da irgendwie übertrumpfen wollen und dann irgendwie, wer hat den dicksten? I'm sorry, also wirklich. Und das hörte man. Ich meine, da hat sich ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die immer lauter werden im Laufe der Jahre. Also die
Ist
Sachen,
auch
die die
so.
da gezündet haben bei uns, das war echt ein bisschen doll alles.
Ja, also ich mache das, habe das als Jugendlicher, glaube ich, das letzte Mal gemacht und den. Lass ich das auch, aber wenn du da siehst, dass erwachsene, ältere Männer so 1.000 Euro da in die Luft ballern, irgendwie,
Ja.
keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich finde Feuerwerk generell super. Dann finde ich es aber auch gut, wie in vielen anderen Ländern, dass das zentral organisiert ist und alle gucken sich ein richtig tolles, schönes Feuerwerk an und fertig. Heute ist das ja, geht es ja da nur ums Posen, meiner Meinung nach. Also irgendwie, genau. Also wer hat den lautesten Knaller? Das ist wie
Ja, ein
immer.
Freund von mir hat gepostet, Leute, ich will nächstes Jahr jetzt echt nicht mehr hören, dass am Ende des Monats immer zu wenig übrig bleibt, ne? Bei dem ganzen Geböller. Hat er auch recht.
Genau. Und das Geilste war, glaube ich, dieses, da habe ich ein Bild gesehen, ich weiß nicht, ich mache ja gar nicht so viel Social Media, aber ich habe bei Instagram so ein lustiges Bild gesehen, wo in so einer Straße so 100 Leute so ganz viele Böller verknallen. Und oben drüber stand, glaube ich, irgendwie, wie war das nochmal mit dem Feinstaub? Oder nee, wie war das mit der grünen Plakette? Oder irgendwie so. Das war sehr lustig. Naja, egal.
Ja, Mensch, wir haben zu der Jahreswende uns ein spannendes Thema überlegt, ne, Raphael?
Hatten wir jemals nicht spannende Themen, Chris?
Ja, hast du auch wieder recht. Aber es
Ja,
passend, ich
ich
meine
gar nicht.
passend
Passend,
zum
ja, passend.
aktuellen Zeitgeschehen, nämlich zur Jahreswende, haben wir uns überlegt, wir nehmen das mal zum Anlass und untersuchen mal den Sound der einzelnen Dekaden, der Jahrzehnte. Aber vorher hatten wir noch unseren Tipp, ne? Ist dir
Du,
was?
hab keinen. Du hast einen. Ich hab heute, ich hab nichts. Ich hab nichts. Ich
Alright.
hab. Nichts.
Macht ja
Mach mal.
nichts. Ich,
Nö.
mein Tipp, ich habe länger überlegt.
Siehst
Mir
du?
ist tatsächlich ein, zwei Sachen über den Weg gekommen. Aber ich dachte mir, ein Song, der in meiner Playlist ist, die auch permanent läuft und von dem ich einfach nicht genug kriegen kann und der auch für mich eigentlich so der Inbegriff der aktuellen Produktions- und Soundmethoden ist, den nehme ich heute mal so als Tipp. Und das ist von der australischen Band Tame Impala, ein Song von der letzten Platte, The Slow Rush, die nebenbei gesagt auch ein fantastisches Cover-Artwork hat. Instant Destiny. Das ist ein mega geiler Song und das ist auch ein Sound, der für mich so für die 2020er Jahre steht. Also ich muss sagen, seitdem habe ich bisher nicht so innovatives Zeug gehört. Ich finde es generell immer spannend, auch so sich so die Sounds, also wie sich Popmusik anhört, auch und so zu untersuchen. Und häufig liegt es nur am Klang, aber dieser Song verkonsumiert einfach alles, weil da ist A, der Klang, aber eben auch die Art und Weise, wie mit Musikinstrumenten umgegangen wird, wie mit der Stimme umgegangen wird, wie mit dem Beat umgegangen wird und übrigens auch mit Songstrukturen. Da werden auch mal Songstrukturen ein bisschen aufgebrochen. Also Kevin Parker, der Kopf von Tame Impala und im Grunde der eigentlich auch selber alles einspielt, der versucht sich immer wieder neu zu definieren und zu erfinden. Und das ist auf jeden Fall hörenswert. Tue ich bei uns auf jeden Fall in die Tipps mit rein. Ja, Mensch, Raphael, wie wollen wir da jetzt mal denn so vorgehen? Also wollen wir ganz tief in die Vergangenheit gehen oder wieder zurückgehen? Oder was fällt dir ein, wenn du an die verschiedenen Musikepochen denkst?
Naja, mir fällt immer, weil ich ja dieser Tick elektronische Musik, da halte ich ja auch teilweise Vorträge drüber, also die Geschichte der
Ja.
elektronischen Musik, wo kommt alles her? In dem Zusammenhang ist mir dann irgendwann mal, also Musikfachleute werden das immer schon gewusst haben, aber ist mir irgendwie aufgefallen, Musik in der Form, wie wir sie heute hören, also als in der Form von, ich sag mal, Popmusik im Radio, so, gibt es noch nicht so lange. Also, ne, also wenn man jetzt zurückrechnet, diese Form von Unterhaltungsmusik, wo im Grunde alles das herkommt, was wir auch heute hören, jetzt mal abgesehen vom Elektronischen, das ist ja eigentlich ein Phänomen erst der 20er, 30er Jahre. Vorher
Ja.
gab es das praktisch nicht in der Form. Allein weil man Musik praktisch nicht konsumieren konnte, ohne auf ein Live-Event zu gehen. Das ist das Spannende daran, dass man vor einer gewissen Zeit Musik nur wahrnehmen konnte, indem man auf ein klassisches Konzert zum Beispiel ging, weil
Ja.
nur da konnte man Musik hören. Es gab kein Radio, es gab noch nicht keine Aufzeichnungsmethoden. Das heißt, Musik war immer live, nie anders.
Das war
Und
jetzt
das
aber
änderte
vor den
sich.
20er Jahren, ne?
Das war vor den 20ern. Das änderte sich in den 20er, 30er Jahren erst
Genau,
eigentlich.
also im
Also das
Grunde
heißt, wenn man
exakt
jetzt
vor 100 Jahren oder
ungefähr, ja,
ja, das
genau.
ist spannend, ne?
Ja, das finde ich auch spannend. Also es ist nicht kein, dieses Thema, so wie wir heute Musik konsumieren, ist eben eigentlich ein erst 100 Jahre altes Phänomen. Das finde ich interessant erstmal. Und dann natürlich aufgrund der technischen Möglichkeiten, finde ich, hat sich auch zwischen 1920, 30 und 1960, sage ich jetzt mal, bei weitem nicht so viel geändert wie zwischen 1970 und heute.
Ja, spannend. Ja, in den
Also grundsätzlich.
20ern, da war ja, also da ging es ja los mit dem Radio, oder?
In 20ern ging es los mit Radio, genau.
Genau, und da
Und
waren im Grunde ja auch so produktionstechnisch, ich glaube, die Platten waren nur in Mono
ja. Ja,
und die
überhaupt.
Aufnahmetechniken waren relativ einfach so, ne? Also
Genau.
Live-Auftritte gab es nicht so viel technische Unterstützung so. Ja, genau. Und ich glaube, ja, genau, die Schallplatten waren in 78 RPM, oder?
Genau. Exakt.
Wahnsinn.
Es war noch
Ja, und
Shellac
da
zu
war
der
so
Zeit.
soundtechnisch Jazz und Swing, so glaube ich, so. Das ist so die Dekade vom Jazz und Swing, wo das
Genau, also das,
richtig
genau,
losging.
das war die erste Musik, das stimmt nicht so ganz, also es gab vorher in jedem Land eine Form von Schlagern, also auch in Deutschland, das ist der Ursprung der Schlager ist die 20er Jahre in Deutschland, das ist dann sowas wie, ich glaube, Comedian Harmonist, sowas, die haben, glaube ich, schon in den 20er Jahren
Wahnsinn, ja.
Schlager gemacht. Mein kleiner grüner Kaktus war doch, glaube ich, deren Hit, das ist, glaube ich,
Ja, wie
wirklich
geil.
20er Jahre gewesen. Das war eigentlich
Super.
das große internationale Phänomen Jazz und die Ableger des Jazz, also Swing, Bebop. Was gab es da noch?
Ja.
Cool Jazz. Und das war so ein Phänomen, das hielt auch 20 Jahre an, glaube ich. Also bevor da irgendwie was Neues kam. Also
Ja.
das war so ein
Also
20 Jahre
Gene
lang.
Austin gehörte in den 20ern ja auch so ein bisschen zu Leuten, die mal so etwas andere Sachen gemacht haben. Und der fiel auf mit seinem Song My Blue Heaven mit so ganz klaren Gesangstechniken. So einfachen, aber effektiven Arrangements.
Okay.
Das ist Gene Austin. Das ist auf jeden Fall, muss man unbedingt mal reinhören. Habe ich im Zuge der Vorbereitung hier jetzt, nämlich mal gemacht und das ist spannend. Da hört man auch noch mal so, wie das alles so klang damals, ne? Also wie Mono und wie muffig. Aber wenn man das weiß, dass der halt eben durch seine relativ klaren Gesangsstrukturen da auffiel, dann ist das, finde ich, spannend zu wissen, da mal reinzuhören.
Ja, übrigens interessanterweise als Stereo, eigentlich, ich weiß gar nicht genau, wann Stereo kam, ich glaube, es sind in den 50er Jahren.
50er, ne? Ja.
Ja, da gab es oft preisliche Unterschiede zwischen der Kaufversion von Schallplatten. Es gab eine Mono- und eine
Ah,
Stereo-Version.
geil. Okay, ja klar.
Interessant, ja.
Ja,
Nur mal
ab.
so ganz nebenbei.
Ja. Ja, und dann verbesserte sich die Mikrofontechnologie, ne? Ich glaube, in den 30ern durch die Big Bands und so weiter hat sich dann auch natürlich Studiotechniken haben sich entwickelt. Das Radio wurde zum Hauptmedium so. Und Live-Übertragungen wurden halt immer beliebter, ne?
Genau, vor allen Dingen gab es auch, dass der einfachere Weg war, überhaupt Sachen aufzuzeichnen, war einfach eine Liveband aufzuzeichnen und abzuspielen. Also das war noch nicht üblich, dass man dann sofort alles auch in einem Studio gemacht hat, also mit mehreren Spuren, mit mehreren Takes und so weiter, sondern man hat sehr, sehr viel ganz komplette Live-Aufnahmen einfach auf Platte gemacht und die
Ja.
dann im Radio gesendet.
Wow.
Ja. So, und das waren, jetzt, da kann man jetzt ein paar Namen, glaube ich, zwischen 1930 und 1950, also diese Jazz-Ära, ganz klar Louis Armstrong, Duke Ellington, Miles Davis, das sind so die Namen, die
Ja.
man, glaube ich, kennt. Und beim
Glenn Miller darf man auch nicht vergessen, In the
Swing,
Moon.
das ist aber Swing, das ist nicht Jazz, also ist
Nee,
auch Jazz, aber das ist so die Unterform von.
aber die diese Orchester-Arrangements, die so populär in den 30ern waren, da war Glenn Miller definitiv
Ja.
anführend. So
Ella
1939
Fitzgerald
was.
gehört da auch rein beim Swing.
Genau.
So, und dann ist auch mein Latein da ein bisschen zu Ende. Ich bin jetzt da echt kein Fachmann. Ich weiß nur, dass meine Eltern eine riesen Schellack-Plattensammlung hatten aus dem Bereich. Na, das.
Schellackplatten, erklär mal kurz.
Naja, Schellack war eben nicht Vinyl. Das war ein anderes Material, was früher einfacher zu produzieren war als. Das war so ein bisschen ich kann jetzt nicht genau erklären, was ein Material Shellac ist, aber das ist auf jeden Fall was Metallischeres als Vinyl. Das ist also nicht so, wenn man sagt, Gummi ist Shellac eher sowas wie Porzellan oder Metallic. Aber das wird mir jetzt jeder besser erklären können,
Die
der da
hatten aber auch ein
irgendwie
anderes
Ahnung hat.
Abspielgerät, ne? Also die im Grunde
Nein,
das.
nein, nein. War ganz normaler Schallplattenspieler.
Ja, ach so, ich dachte immer,
Ja,
dass
ja.
das
Nein, nein, es waren
ein
ganz, die
anderes
Shellac-Platten
Abspielgerät.
waren exakt derselbe Abt, aber es war auch in drei Geschwindigkeiten, da hatten die schon drei Geschwindigkeiten, also 33, 45, 78. Ich weiß nicht, ob jetzt alle Shellac-Platten 78 abgespielt wurden, aber das war auf jeden Fall, meine Eltern hatten einen Schrank voll Shellac-Platten, warum auch immer, also weil, ne, also
Ganz
warum
kurz
das
zur
jetzt
Erklärung,
genau.
das, was Raphael da gerade aufgezählt hat, sind die Rounds per Minute,
Also,
RPM.
ja, Entschuldigung, ja,
Genau.
genau.
Ja, das ist
Also
die
so
eine
schnell, wie
Platte
sich eine
macht, wenn
Platte
sie
eben,
sich, wenn sie
genau.
auf dem Plattenteller liegt, so, ne? Genau.
Genau. Und
Ja.
man hat halt einfach, die 78 war, ich weiß gar nicht genau, wieso das am Anfang 78 war, weil das wahrscheinlich konnte man auf der Strecke natürlich besseren Sound unterbringen und die Aufnahmetechnik war noch nicht so gut, dass man selbst bei 33 also Runden pro Minute, dass man da ist ja logisch, dass man dann mehr Sound auf eine kürzere Strecke bringen muss. Und bei 78 ist die Strecke ja länger und
Ja.
das hörte sich dann besser an. Wahrscheinlich lag es daran.
Wahnsinn. Ich glaube, in den 40er Jahren wurden Magnetbandaufnahmen eingeführt.
Ich glaube, das war erst in den 50ern. Also wenn du jetzt von Tonband sprichst, ist es 50er Jahre.
Also ich glaube, ja, kann sein, Ende 40er, Anfang 50er. Und dann kam in den 50ern, ja, der Rock'n'Roll.
Ganz genau. Ja, 50er, 60er eher. Also erst kam, glaube ich, der Blues, wenn du mich fragst.
Ja, aber der
Also ich glaube
Rock'n'Roll
so.
ist entstanden, also als Kombination aus R&B, Country und Pop mit so ein bisschen stärkeren Beats und eingängigeren Melodien und so. Und Bill Haley, jetzt ist ja nun ein Musterbeispiel, Bill Haley and His Comets hießen die ja, glaube ich, ne?
Weiß ich nicht.
1954 war das. Und der ist ja ein Pionier des Rock'n'Roll. Und
Ja.
genau, und da wurden auch die ersten LPs, so wie wir sie kennen, eingeführt, in Stereo auch. Also
Genau, da
die
gab es dann schon
Longplayer,
Stereo.
also die Alben, wie man sie heute kennt, wo Künstler auch angefangen haben, eben mehrere Songs auf einer Platte. Wobei, das hatten sie ja vorher auch, aber das waren halt Live-Aufnahmen so, ne?
Genau.
Ja.
So, aber du hast trotzdem den Blues vergessen, denn ich glaube, vor Bill Haley war da nicht sowas wie B.B. King, John Lee Hooker, das glaube ich war schon vorher sogar, also diese Blues-Sängerinnen und Sänger.
Aber war das nicht in den 40ern?
Nein, das war 60, 50er Jahre.
Okay.
Blues war 50er Jahre. Es ist ja
Wahnsinn.
sowieso klar, die Übergänge sind ja komplett fließend. Also erst
Ja,
recht, wenn wir jetzt
und
weitergehen
auch
und ich nachher
parallel, ne? Das darf man nicht vergessen.
natürlich völlig klar.
Also
Also
wir haben auch einen ganz wichtigen Style vergessen, und zwar den Jazz. Das ist ja nun auch bis
das ist ja für
heute.
mich ist Swing, Bebop und so, das ist für mich ja Jazz. Also Louis
Ja.
Armstrong, Duke Ellington, das ist ja alles Jazz.
Es gibt ja diesen tollen Baum, der die ganzen verschiedenen Verästelungen und Weichen der Jazzmusik so richtig schön versinnbildlicht. Kennst du diesen Jazzbaum?
Ja, gibt es natürlich auch von allen anderen Musikrichtungen.
Ja,
Also
klar.
das ist.
Aber da ist es alles, was du meinst, alles so ein bisschen aufgegliedert. Der hängt bei mir bei meinem Friseur. Das finde ich immer ganz spannend, wenn ich dann auf dem Stuhl sitze. Dann gucke ich da immer rauf und blick dann manchmal so, ey, was, das gehört echt zusammen, und ah, das war das. Ja, und ich glaube, das wird auch zu weit führen, jetzt da
Ja,
überall jetzt reinzugehen in die
genau.
Verästelungen. Aber ich glaube, die eben genannten Dinge, die sind schon namhaft gewesen und beispielhaft für die Entwicklung des Sounds der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, so, ne?
Ganz genau. Aber nochmal zurück zum Tonband, denn das war eine Weichenstellung für vieles. Und meiner Meinung nach war das Anfang 50er Jahre, weil ich weiß, dass ein Karl-Heinz Stockhausen, also ne, bekannter deutscher Komponist und ich glaube auch Dirigent war, glaube ich nicht, aber ein Komponist und Produzent von klassischer Musik, der hat nämlich an, der war der erste, mehr oder weniger weltweit, der das Tonband eingesetzt hat, um mal neue Elemente in klassische Musik zu bringen und hat damit eigentlich in Deutschland mehr oder weniger die elektronische Musik ganz weit nach vorne gebracht, indem man nämlich Sinuswellengeneratoren fremdbestimmt hat und die
Wahnsinn,
Töne
ja, das hast du ja schon
aufgezeichnet
häufiger
und habe ich, glaube
erzählt.
ich, mal erzählt. Und deswegen,
Ja.
das war halt eine ganz große Wende und das war, hatte halt mit der Tonbandtechnik gemacht, die es vorher so in der Form noch nicht gab. Genau, das war in den 50er Jahren. Also eigentlich in der Hochzeit des Blues und des Rock'n'Roll.
Ja, genau. Und das hat natürlich die Art und Weise der Produktionsmethoden massiv verändert. Stereo wurde eigentlich also zunehmend benutzt, eben weil Menschen die Möglichkeit hatten, eben auch so aufzunehmen. Ja, und dann kamen wir in die 60er Jahre, der haben wir ja nun auch schon eine sehr, sehr intensive Folge gewidmet mit den Beatles. Und eben in den 60ern kam eben die Multitrack-Technologie auch dazu. Und die wird im Grunde zum Standard.
Musst du erklären.
Multitrack bedeutet im Grunde, dass mehrere Spuren gleichzeitig aufgenommen werden können. Das heißt, man kann, wenn man einen Song eingespielt hat, wieder von vorne anfangen und parallel dazu seinen anderen Part einspielen. Pioniere, was das angeht, waren übrigens in den 60er Jahren nicht nur die Beatles, sondern auch die Beach Boys. Die haben zum Beispiel Multitrack dahingehend sehr experimentell ausgenutzt, weil sie halt ihre geilen Chöre so in dieser Art und Weise der Aufnahmetechnik eben richtig toll aufnehmen konnten.
Genau. Im Gegensatz dazu muss man natürlich nochmal sagen, davor hat man eine Aufnahme gemacht. Da stand die Band im Studio oder eben live. Es waren, mit einem Mikro hat man mehr oder weniger den gesamten Song aufgenommen.
Ja.
Und wenn da was schief ging, hast du von vorne angefangen. Und jetzt konnte man halt jedes einzelne, wenn man so will, jedes einzelne Instrument separat aufnehmen und dann übereinander legen und dann hat man den Song gehabt, um es mal ganz vereinfacht
Ja.
auszudrücken. Genau. Was man hier natürlich jetzt, wenn du sagst Beatles, wir sagen die Stones, wir sagen die Beach Boys, gab es natürlich in der Ära noch andere, nämlich Chuck Berry und Little Richard zum Beispiel. Oder völlig vergessen, Elvis Presley, der hat auch schon so aufgenommen und das war auch ein
Genau.
50er, 60er Jahre Phänomen.
Ja, genau. Und eben auch Motown darf man auch nicht vergessen.
Hatten
Motown
darüber
kam
erzählt?
ja, glaube ich, 1964. Das Label, und die waren sehr, sehr bekannt für ihre eingängigen Melodien und Harmonien und haben die Musikwelt auch massiv beeinflusst. Michael
Genau.
Jackson und die Jackson 5 waren ja, hatten wir in einer der letzten Folgen schon erwähnt, bei Motown, aber auch Diana Ross und die Supremes Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal generell reinzuhören in den Motown-Sound. Ja.
Genau, hatten wir auch, glaube ich, schon erwähnt, dass bei der Beatles-Folge, wie weit vorne die Beatles im Produzieren, was Sounds anging, waren. Also wenn du das vergleichst mit anderen Bands, selbst also Elvis Presley und solche Leute oder Buddy Holly, das hört sich dann an wie 30 Jahre älter, obwohl es im gleichen Jahrzehnt war. Die Beatles haben
Ja.
einfach unglaublich gut produziert und die waren ja auch, haben ja auch schon elektronische Sachen eingesetzt.
Ja.
Also die haben den ganzen Sound, neben dem Phänomen Beatles und der Musik an sich, haben sie den Sound auch ganz weit nach vorne gebracht.
Ja, ich finde das auch immer spannend, wenn man so ja, sich manchmal so einzelne Songs rauspickt aus den Dekaden und mal überlegt, und das vergleicht mit anderen Jahrzehnten, wie zeitlos einige Sachen produziert wurden schon, ne?
Genau. Ganz genau. Das, was Michael Jackson ja in den 80ern auch gemacht hat, haben wir ja auch schon lange viel drüber geredet. Also der sich soundlich auch selbst in den 80ern schon wirklich abgehoben hat von ganz vielen anderen Sachen aus der Zeit, von Popmusik aus den 80ern. Soundlich
Genau, ja, aber
einfach
auch
wirklich viel weiter
eben
vorne.
beeinflusst wurde. Das darf man nicht vergessen. Wir haben jetzt die 70er übersprungen, so ein bisschen. Darf man auch nicht
Nö, ich
vergessen,
bin
der
auch gar nicht bei
Sound.
den 80ern. Ich wollte das nur im Vergleich zu den Beatles sagen,
Ja,
dass auch Michael.
total.
Ja.
Total.
Aber parallel muss man natürlich eins auch sagen, das passt da nicht so gut rein, aber Reggae war auch ein Phänomen der 60er, ne? Also Jamaika Reggae, so Bob Marley, Peter Tosh und solche Leute, die halt
Ja,
die ganze
spannend.
englische Musik später massiv beeinflusst haben. Also alles, was wir, wenn wir das, da kommen wir ja gleich noch zu, also elektronische Musik England, also Synthpop ist massiv beeinflusst von Reggae, ne? Das liegt daran, dass die dann viele Auswanderer nach England waren, viele Jamaikaner, und die diesen Sound nach England gebracht haben, auf dem viele Synth-Pop-Sachen eigentlich aufbauen, ohne dass wir das wirklich mitbekommen haben.
Spannend, ne? Wie das dann einen
Ja.
Einfluss hat, ne?
Ja. Naja,
Genau
es ist
wie die in
immer
Deutschland stationierten GIs ja auch
ganz genau.
einen Einfluss hatten, ne?
Ganz genau.
Durch die ganzen 70er Jahre durch. Und hier sind wir jetzt in den 70er Jahren. Da wurden die ersten digitalen Technologien entworfen. Die ersten komplexeren Arrangements und Produktionen wurden eingeführt, nicht zuletzt auch die Synthesizer. Das ist schon sehr zu merken in den 70ern so, ne, was das ausgemacht hat. Sehr weit vorne ist ja
Ja.
David Bowie mit seinen experimentellen Platten. Aber auch eine Band darf man wohl ganz und gar nicht vergessen, die auch den Studiosektor fantastisch bedient haben. Das waren Queen. Queen mit Bohemian Rhapsody gilt ja bis heute als ein Meisterwerk der Studioproduktion, so mit diesen komplexen, mehrschichtigen Harmonien und so. Und vor allen Dingen dieses Vereinen von verschiedenen Musikstilen, das begann ja schon in den 70ern, Raphael, also, oder?
Ja, klar, also dann musst du dann so Bands wie Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple und The Who und sowas, die halt ganz, ganz viel schon mit Elektronik gearbeitet haben. Allerdings natürlich eher so sphärisch und ich nenne das immer so ein bisschen psychedelisch. Also das, ne, die haben
Ja.
Elektronik als psychedelische Sounds eingesetzt, als Flächen, aber natürlich nicht, wie wir das eigentlich kennen, als Rhythmus oder als Tanzmusik,
Ja.
als Dance-Beat, sondern immer nur
Wahnsinn. Also jetzt, wo du das so
unterstützend.
sagst, fällt mir total auf, wie innovativ auch die 70s waren, ne? Mit diesen ganzen eben aufgezählten Künstlern. Aber übrigens auch, wo du das gerade so aufgezählt hast, ne? Wie viel düsterer die 70er waren, ne? Oder? Also jetzt abgesehen von ABBA, die ja auch nicht
Das
unerwähnt bleiben dürfen,
lag wahrscheinlich
aber
an
ja eben
bestimmten Mitteln.
diese Konzeptbands wie Genesis, die halt also einen Scheißdreck gegeben haben auf Strukturen. Genesis wurde in den 80ern dann sehr kommerziell, aber die sind ja sehr experimentell auch unterwegs gewesen, so, ne?
Absolut. Dann gab es noch Emerson, Lake and Palmer, wird immer genannt, wenn es darum geht, Elektronik in Musik einzusetzen, waren die sehr, sehr früh ganz weit
Ja.
vorne.
Aber wo wir hier gerade in den 70ern stehen geblieben sind, ne?
Ja.
Wenn du dir das mal so überlegst, wir sind jetzt gerade durch die 20er, 30er, 40er, 50er, 60er gegangen. Wirkt das für dich vom Klang her? Also eigentlich wurde das so, wenn man so bei den 20ern anfängt, so war das ja alles noch so sehr trötig alles, ne? Und dann wurde es immer größer, oder? Also der Sound.
Ja,
Also
ja. Bin da kein Experte, aber das stimmt. Es hat immer viel mehr Fläche, es hat viel mehr Volumen, viel mehr Raum, habe ich das Gefühl, ne? Also, weil man konnte irgendwie scheinbar mit, ich bin ja kein echter Musikproduzent, aber man konnte da einfach wohl eher mit Räumen arbeiten irgendwann und das hört man.
So
Also
war das
Hall
auch.
und solche Sachen waren, glaube ich, in den 50er, 40er, 50er, 60er Jahren noch nicht unbedingt ein Stilmittel, weil es wahrscheinlich technisch auch schwierig war. Es gibt sicherlich immer Ausnahmen. Ne? Ich habe zum Beispiel in meinen Charts gleich ein Stück von 1962, was komplett, mehr oder weniger komplett elektronisch ist. Also das, ne, es gibt ja immer Ausnahmen, die alles schon viel früher einmal gemacht haben, sind aber verkannt gewesen. Da hat man nicht erkannt, was das eigentlich bedeutet. Aber ich glaube, so diese ganzen Mittel, die man in den 70ern anfing, massiv zu benutzen, das ging einfach vorher kaum.
Ja, spannend finde ich aber auch immer, dass man, wir kommen jetzt ja in die 80er Jahre, der wir ja nun die letzte Folge auch sehr stark gewidmet haben. Irgendwie hat man trotzdem, so wie ich das erinnere, immer das Gefühl, angekommen zu sein, ne? Also klar, wir sind hier in den 80ern, jetzt hier gerade, da darf man Synthpop, New Wave, R&B, ein immer stark produzierterer Sound, auffällige Melodien, etwas einfacher, hatten wir ja auch in der Second British Invasion benannt, eben, dass es also Menschen aus etwas ärmlicheren Verhältnissen möglich war, Dinge zu machen. Und nicht zuletzt durch den Einfluss der British Invasion wurden die Melodien so ein bisschen einfacher und haben diese eher Komplexität der 70s etwas ersetzt. Verwendung von Drum Machines, Samplern, kann man ja auch mal erklären. Sampler sind Geräte, mit denen man kleine Snippets aufnehmen kann und die verwenden kann als Ton sozusagen. Und Sampler wurden auch mehr und mehr verwendet. Wollen wir sie jetzt alle nochmal aufzählen, Raphael? Michael
Nein,
Jackson hast du
nein,
schon genannt.
um Gottes Willen, es ist aber so, dass man generell sagen kann, in den 80ern wurde wahrscheinlich prozentual auch auf einmal viel, viel mehr gecovert von den Sounds der 60er und 70er Jahre, als es vorher war. Also vorher hat man nicht unbedingt, es gab es immer schon, auch die Beatles haben schon Songs gecovert aus der Zeit davor, aber ich glaube, in den 80ern fing das erst so richtig an, dass man sich sozusagen, dass man an alle, an, natürlich aufgrund der Tatsache, dass man im Do-it-yourself-Verfahren mehr oder weniger, man musste kein Produzent und Komponist sein, konnte man Musik machen. Das heißt aber, man hatte noch lange nicht eine eigene Melodie und deswegen ist, glaube ich, dort auch der Prozentsatz schon sehr hoch, dass man sich bezogen hat auf Sachen von vorher, aber mit Mitteln der Neuzeit, also ne, für Computer und Synthesizer.
Ja,
Da
mit
fing
der
das so richtig an.
Erklärung bin ich bei dir, aber
Aber jetzt kommt's.
ja, ich weiß, also wie du es gerade selber schon sagtest, es wurde ja in den 60ern also sowas von derbe gecovert. Gerade Künstler irgendwie, die neu aufgekommen sind, die haben, das sagtest du ja selbst auch, nur gecovert, um überhaupt irgendwie groß rauszukommen. Und die Beatles, das ist ja ein Musterbeispiel, haben sich dann irgendwann abgehoben, indem sie eigene Sachen gemacht haben.
Ja, nach der Hamburg-Zeit. Genau.
Ja, genau.
So, ja, aber trotzdem noch mal ganz kurz zurück in die 80er, beziehungsweise kurz davor, gab es natürlich noch eine Musikrichtung, wahrscheinlich sogar mehrere, vor allen Dingen zwei wichtige, die nicht gecovert haben, nämlich Punk, ja, schnell gespielter Rock'n'Roll als Protest, also The Damned, Ramones, USA angefangen, dann Hauptvertreter natürlich Sex Pistols, UK und Heavy Metal. Ich glaube, Heavy Metal war auch so eine Richtung, die in den 70ern begann und auch nicht unbedingt ein Genre waren. Oder also ich weiß kaum eine Band, die wirklich im Heavy Metal was gecovert hätte, großartig, also im Verhältnis zur Popmusik. So, aber was ein absolutes 80er-Jahre-Phänomen ist und bis heute anhält musikalisch, ist ja Hip-Hop zum Beispiel. Also in den 70ern entstanden, hatten wir, glaube ich, auch schon öfter erwähnt, so der Vertreter DJ Kool Herc, der anfing, dieses Breakbeat-DJing zu machen mit zwei Platten. Und da kommen wir auch schon zum Thema. Da wurde eben nicht nur Musik als typisch Songaufnahmen, Album, sondern da fing an, eine Musikrichtung zu entstehen, die aus verschiedenen Platten zusammengemischt wurde und dadurch überhaupt einen neuen Sound und einen neuen Style entwickelt. Das war ja der Ursprung von Hip-Hop eigentlich mal. Es ging ja da nicht ums Rappen, sondern eher um Technik. Also DJing, dann das Rappen mit als MC, dieser Breakdance, Graffiti. Es war also dann schon praktisch eine ganze Lebenseinstellung, die eigentlich sich durch Musik ausgedrückt hat.
Ja, wir reden hier von 83, 84, ganz, ganz doll, ne?
Genau, also Run DMC, Beastie Boys, LL Cool J waren so die Hauptvertreter, glaube ich, der Mit-80er. Und aber natürlich ein Phänomen, was ganz krass bis heute anhält. Also wahrscheinlich wie kaum ein anderes musikalisches Phänomen, wenn man von der generellen Popmusik mal absieht. Und
Ja, aber man
natürlich.
merkt hier schon, wie du das erklärst, dass auch da eine Vermischung stattfindet. Finde ich nämlich spannend, dass je älter das letzte Jahrhundert wurde, desto mehr wurden auch Dinge vermischt.
Genau.
Weil so auf gewisse Dinge haben sich die Menschen ja geeinigt, nämlich auf Viervierteltakt zum Beispiel und über so Songstrukturen, die ja bis heute wirklich wie ein Fels in der Brandung stehen. Und das war ja eigentlich im Grunde in den 80ern schon eine klare Sache. Und jetzt muss ich leider mal kurz pausieren, weil hier klingelt jemand, Raphael. Tut mir leid. So, das hatten wir auch noch nie.
Das hatten wir wirklich noch nie, das stimmt.
Nee, genau. Das war eine neue Platte, die hier reingetrudelt ist. Aber wo waren wir denn stehen geblieben, Raphael?
Wir waren stehen geblieben, ach du Scheiße. Ach doch, wir waren stehen geblieben, Hip-Hop, Vermischung. Genau, wir waren stehen geblieben, dass seit den 80ern immer einfach sehr, sehr viel, also neue Styles entstehen durch Vermischung von Musik, so. Was ja auch korrekt ist, so. Aber ich weiß nicht mehr genau wo, weil du hast dann einfach direkt weiter mit, hier klingelt es gerade. Da kann man sehr
Ja, aber
schlecht.
ich glaube, wir sind dann ja auch jetzt schon in den 90ern, wo das dann auch immer doller wurde, ne? Hier haben wir den Sound, der nun wirklich alles abgelöst hat. Grunge war absolut auf dem Vormarsch. Sämtliche Synth-Pop-Bands der 80er waren abgemeldet. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Übrigens, das ist auch ein Unterschied zu heute. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn so Leute wie Rihanna oder so mal 5 Jahre nichts von sich hören lassen, dann macht sie eine neue Platte und ist unangefochten weiter am Start. Und damals warst du, wenn du 2, 3 Jahre keine Platte gemacht hast, warst du raus. Warum? Weil
Ja.
sich im letzten Jahrhundert eben noch die Sounds und die Trends so massiv geändert haben. So, und das war nun in den 90ern, ja, nun Grunge. Das war alles viel zu bunt in den 80ern und deswegen old-fashioned. Bei Grunge ist ja nun sehr weit vorn gewesen, dass auch die Produktionsmethoden ganz anders waren, dass teilweise sogar Instrumente, vornehmlich Gitarren, einfach verstimmt wurden, absichtlich, um so ein bisschen diese Revoluzzer-Nummer irgendwie nach vorne zu bringen.
Aber einmal würde ich gerne nochmal einhaken, weil du sagst, dass das in den 80ern, wenn du da 2 Jahre kein Album gemacht hast, weil die Sounds sich so gravierend verändert haben, dass du dann raus warst, könnte man kurz nochmal drauf eingehen, nämlich die 80er haben ja angefangen letztendlich mit Post-Punk, also das war der Übergang von Punk zu New Wave, da hast du schon zwei Genres wieder. Und parallel entwickelte sich im Grunde sowas wie Italo-Disco oder Italo-Elektro in Italien. Dann gab es die New Romantics, dann gab es den Synth-Pop, alles unterschiedliche Musikrichtungen eigentlich. Und danach kam relativ schnell House Music, also was komplett Neues, ne? Also Detroit, Chicago, House Music. Dann kam parallel entwickelte sich der gesamte US-Elektro-Sound, also dieser, der aus dem Hip-Hop kommend, aber Dance Music war. Und dann gab es relativ schnell solche Richtungen wie Trance, EBM, also Electronic Body Music, diese harte Clubmusik, dann gab es und dann kam Techno. Und das ist alles in einem Jahrzehnt passiert und es sind alles unterschiedliche Sounds und ich habe wahrscheinlich noch 5 Genres vergessen. Deswegen war das so, dass du musstest einfach jedes Jahr mithalten mit dem Sound. Das merkst du an zum Beispiel den Pet Shop Boys sehr interessant. Die haben nämlich im Grunde ihre Alben und ihre Remixe jedes Jahr im neu angepasst an den neuen Sound. Depeche Mode hat das auch gemacht in ihren Remix, auf ihren Remix-Alben. Und deswegen kannst du das heute auch schwer hören, nur noch, weil die sich so extrem nach diesem einen Jahr angehört haben, die einfach nicht so richtig nachhaltig waren. Und das hat sich danach so ein bisschen erledigt in den 90ern.
Also, das ist interessant, dass du die Pet Shop Boys erwähnst. Depeche Mode mag sein auf dem elektronischen Sektor mit den Remixen, wie du gerade beschrieben hast, aber Pet Shop Boys ist richtig, richtig tolles Beispiel. Anderes tolles Beispiel ist wirklich Madonna.
Wollte
Eigentlich
ich gerade sagen, genau.
braucht man nur Alben aus den jeweiligen Jahren von Madonna hören und man weiß, was gerade soundtechnisch angesagt
Genau,
war. Und zwar
genau.
wirklich weit in die 2000er rein. Madonna hat es halt verstanden, sich Produzenten und Styles auch. Also sie war nicht nur im Bereich Sound ziemlich gut vernetzt, sondern auch mit Styles, ne? Also deswegen wurde sie auch zu so einer großen Ikone. Aber eben im Bereich Pop jetzt nochmal, ne? Also so nur von Aufnahmetechniken so, hatte ich so in den 90ern irgendwie das Gefühl damals, ja, da war ich irgendwie 20 und da dachte ich so, ja, also so soundaufnahmetechnisch, ne? Nicht Style oder genretechnisch, sondern rein von der Aufnahme. Da habe ich damals so Bands gehört wie Toto und so, die halt, das sind halt so, Toto muss man vielleicht auch erklären, sind alles wirklich erste Klasse Musiker, vornehmlich 80er, und die haben auf sehr, sehr vielen hochwertigen Produktionen mitgespielt, unter anderem auch Michael Jackson und also wirklich die sehr namhaften Produktionen haben immer Mitglieder von Toto auch mit inkludiert, weil die einfach oberste Liga waren. So, und Toto themselves hatten halt auf ihren Alben auch immer die ausgeklügelsten Möglichkeiten. Und der Pop-Sound der Anfang 90er, der war halt so rein von den Aufnahmetechnischen ziemlich clean. Der war sehr, sehr, sehr clean. Es musste alles crystal clear sein. Die CD hatte sich mittlerweile durchgesetzt. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, und das finde ich so spannend, so jetzt, das war's jetzt. So klingt jetzt Musik. Oder so sind Aufnahmetechniken. Und abgefahren, wie sehr man sich doch irren kann, ne?
Ja,
Weil natürlich,
diese Grundsatzfrage, was soll jetzt noch kommen, ne?
was soll jetzt noch kommen? Denkt
Genau.
man ja auch häufig, finde ich so, wenn man jetzt an Video oder so mal so zurückdenkt, als die DVD erschienen ist, passt ja auch jetzt gerade ganz gut zu den 90er Jahren, in denen wir angekommen sind, dachte man so, ja, wieso, wie soll ein Film denn jetzt noch besser aussehen? Genau.
Wobei die Frage ist sehr berechtigt, weil viele Formate, die danach eingeführt wurden, sind definitiv gefloppt. Ne? Also das 3D-Thema ist im Home-Bereich gefloppt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sich sowas wie 8K, 16K, 32 Millionen K, ob sich das noch durchsetzen wird, weil da stelle ich mir natürlich auch die Frage, was soll da, was soll da, also ich finde, viele, viele Filme sind so clean und so hoch aufgelöst, dass man sich eigentlich schlecht angucken kann. Man sieht ja
Ja,
aus wie alle.
interessant, dass wir kurz hier einen Abstecher machen in den Bereich Seh- und Gewohnheiten, Kinogewohnheiten. Ich finde es ja total spannend, wenn man jetzt so rückblickend einen Film, einen 15 Jahre alten Film sieht, wie krass geluckt die Filme alle waren in den 2000ern. Passt ja jetzt auch ganz gut den Sprung in die 2000er. Da war eben auch schon auch so optisch so eine Art Retro-Kult am Start. Ähnlich wie, also ne, dass Filme so ein bisschen Super 8-mäßig gelookt worden sind oder krass grobkörnig. So war das eben auch auf dem Musiksektor so, ne? Also auch hier hat sich Sound in den 2000er Jahren, finde ich, dahingehend verändert, also Produktionsmethoden verändert, weil immer mehr Sampling, also Songs von früher in neue Zusammenhänge gebracht wurden. Das war, finde ich, auf dem Popsektor auf dem Vormarsch. Wir erinnern uns an Mojo und Lady mit diesem legendären Sample von Chick aus den 70s, den sie einfach mal in ganz andere Zusammenhänge gebracht haben und das reharmonisiert haben, glaube ich sogar. Und das hat irgendwie in die 2000er Jahren ausgemacht, finde ich, dass sowas mehr und mehr verwendet wurde. Alte Samples in neue Zusammenhänge. Ganz, ganz weit vorne natürlich Daft Punk mit One More Time.
Ja klar, ich meine, das ist auch so ein Disco Boys-Thema. Ich meine, wir haben ja so
Ja.
versucht oder haben es vielleicht auch in Deutschland so ein bisschen etabliert, diesen Disco House, dieses Disco House-Thema und genau diese Vermischung, also modernste elektronische Musik zu mischen
Ja.
mit originalem Disco-Sound eigentlich. Das ist ein gutes Beispiel in dem Zusammenhang. Und das ist
Ja,
ja
also
genau
genau.
2000er,
Würdest
also.
du irgendwie mir beistimmen, dass die 2000er wirklich eigentlich so ein bisschen so die Jahre wurden, wo Hausmusik auch Mainstream, richtig fett zum Mainstream wurde?
Ja, ohne dass man das wahrscheinlich, die meisten wussten, dass es Hausmusik ist. Das war einfach Clubmusik.
Ja.
Wir beziehen uns ja letztendlich immer auf diese 80er Jahre Hausmusik, aber davon wissen die wenigsten heute ja überhaupt noch, was das war und was das ist. Insofern, klar, wir machen Hausmusik, oder das ist, genau, das ist sozusagen die Hausmusik angekommen in der
Ja.
Popmusik. Nur, dass sie da nicht mehr so Hausmusik genannt wird
Ja.
eigentlich.
Ich erinnere mich, als wir beide zusammen in einer Agentur waren, also in eurer Agentur, muss man ja nebenbei da irgendwie erwähnen. Ich war da Artdirektor in der Firma, in der wir ganz, ganz viel auch für die Musikbranche gemacht haben. Und da erinnere ich mich, habt ihr als Disco Boys ja immer so ein bisschen eure Sets geprobt in den in dem Konfi. Da hattet ihr zwei Plattenteller und deswegen habe ich da eigentlich immer mitbekommen, was gerade so auf dem Haussektor alles stattfindet und was ich so gefeiert habe. Ich bin ja so gar nicht in den 90ern auf Techno gewesen, aber was ich so toll fand, war, dass eben diese 70s Disco Sounds eben samplemäßig verwendet wurden und dann in frischem Gewand sozusagen neu aufgelegt wurden. Da gab es massiv viel Neues, beziehungsweise Altes, was in einen neuen Zusammenhang gebracht
Ja
wurde,
gut,
oder?
aber die Grundlage war ja immer, dass diese Disco-Musik war ja im Verhältnis zu der Musik davor die erste echte Dance-Musik, wenn man so will. Die hieß nicht Dance-Musik, Disco war einfach Musik, da hat man zu getanzt. Aber aus
Ja.
heutiger Sicht war das die erste massenkompatible Disco-Dance-Musik, also wo man für sich gesehen im Grunde getanzt hat auf Musik aus der Konserve, sage ich mal. Ne? Davor war eine Band und Disco war ja
Ja.
die erste Richtung, die sozusagen vom Plattenteller kam, also aus der Retorte, wenn man so will. Und das war extrem tanzbar, aber und das haben wir wieder genommen, um es praktisch ins Heute zu transferieren, im Gegensatz zu Techno. Also, das natürlich zwar auch extrem tanzbar ist, aber rein synthetisch. Also, ne, da ist
Ja.
nicht so viel Seele drin. Das war ja unsere Mission. Ne? Und das hat bis heute eigentlich nicht aufgehört. Also, die heutige Dance-Musik zitiert auch immer aus den davor existierenden Dance-Musik-Richtungen eigentlich. Ja, aber das
Ja.
ist überhaupt eine interessante Wandlung, wenn wir über die Epochen der Musik reden, dass es ab 70er Jahre spielte Dance-Musik eine große Rolle, haben wir gar nicht erwähnt. Also ne, dass man irgendwo hinging, um zu Musik zu tanzen und die eben aus der Retorte kommt, nicht eine Live-Band. Ja, das gibt es ja auch erst seit den 70ern eigentlich.
Ja, was spannend, ne?
Ja. Übrigens fand ich eine Musikrichtung, also nochmal auf den Film zu kommen. Es gab mal in den 80ern so eine Filmrichtung, die hieß Dogma. Also da ging es darum, Filme zu drehen, mit einer Kamera, ohne irgendeinen technischen Effekt, alles genau so, wie es wirklich ist. Ne? Unter anderem, das hatte noch mehr, Regeln, aber Dogma, das hat der Name schon, es muss komplett normal sein, alles. Da darf kein Trick, nichts drin sein. Und das gab es in der Musik, glaube ich, nie so. Ich fand Britpop war so ein bisschen so, das hätte auch Beatles sein können, fand ich immer so. Fand ich aber gut. Also es war im Grunde so ein bisschen Rückbesinnung auf das Originale. So habe ich Britpop immer so ein bisschen verstanden, in den 90ern wohlgemerkt, wo man eigentlich viel weiter war, was Technik und Sound anging. Nur mal so nebenbei. Aber Dogma hat sich nicht durchgesetzt, Britpop glaube ich schon sehr. Aber wie ist es denn eigentlich heute?
Tja, wie meinst du
Ja,
heute?
wo stehen wir denn heute soundtechnisch und Epochentechnik, so technisch
Naja, wir
musikalisch?
haben ja noch, also wir waren ja in den 2000ern angekommen und man darf eins nicht vergessen, eben durch die Möglichkeiten, die die 90er und 2000er gebracht haben, nämlich durch digitale Audio-Workstations, DAWs nennt man die, DAWs, hat natürlich der Einzug in die Home-Recording-Möglichkeiten die Hörgewohnheiten der Menschen ziemlich verändert, so, ne? Und daher, das erklärt, finde ich, warum die Fusion von Genres eine immer größere Bedeutung hatte. Also die Genres zu kombinieren. Ich finde, ich, wenn ich so zurückdenke an meine ganzen DJ-Jahre in den 2000ern und 2010ern, muss ich sagen, war alles möglich. Das ist einerseits ein Vorteil, ist Fluch und Segen zugleich,
Ja.
weil hatten wir ja in der letzten Folge auch schon, wenn du in den 80ern Fan von einer Band warst, wurdest du von der anderen, von den Fans anderer Bands schief angeguckt, so, ne? Also das heißt, in den 2000ern und 10ern war irgendwie alles möglich, finde ich so. Aber es ist natürlich von der Einzigartigkeit im Popsektor, also so ein bisschen dünner geworden, finde ich, ne? Also wenn ich mal ganz ehrlich bin, ja, Taylor Swift finde ich super, aber jeder Song hört sich so an, als ob es 100 Mal schon da war. Und das ist aber immer so die Frage, in welche Musikrichtung man so geht. So, ne? Bei Harry Styles zum Beispiel geht mir das nicht so. Bei Harry Styles, der zitiert auch mal hier und der zitiert mal da, aber da gibt es noch irgendwie was Eigenes. Also es gibt sowohl auch enorm innovative Künstler, Und ja, ich zähle Lady Gaga auch zu einer innovativeren Künstlerin, weil mir hier zum Beispiel total gefällt, dass ihre Stimme so unfassbar wiedererkennbar ist und sie sich auch immer wieder neu definiert. Und diese Kombination, das gefällt mir sehr. Aber genauso gibt es halt unfassbare Beliebigkeit auch zu finden in der obersten Liste der erfolgreichsten Künstler der Jetztzeit sozusagen. Also es gibt solches und solches und da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. So einen richtigen Überkünstler, würdest du Taylor Swift dazu
Nein,
zählen?
überhaupt nicht. Das liegt aber, glaube ich, auch da. Also ich meine, erstmal habe ich glaube, haben wir erleben wir eine Zeit des totalen Personenkults. Also wenn ich diese ganzen Künstler, die du gerade erwähnt hast, das ist ja ein Personenkult. Also ich mag sein, dass das zutreffend ist, weil die einfach auch ganz toll singen, aber neuere Genres haben sie nicht erfunden. Und ich glaube, wenn du diesen Bogen ziehst vom Jazz der 30er bis heute, würde ich schon sagen, dass wir einfach seit mindestens ein, zwei Jahrzehnten eigentlich keine neuen Genres mehr erfunden haben. Also wir haben Künstler erfunden oder haben Künstler hervorgebracht, denen gehuldigt wird, aber ich glaube nicht, dass die jetzt einen komplett neuen Style auch hervorgebracht haben.
Da
Fällt.
will ich massiv
Ja,
widersprechen.
das dachte ich mir schon. Also mir.
Definitiv. Also gerade eben ja auch erwähnt, Tame Impala, anfangs ja auch, war das ja auch mein Tipp. Das
Ja, aber
ist
das ist
etwas, was
ja.
du vorher noch nie gehört hast. Und das ist ein Album von 2020. Und da gibt es ganz, ganz viele Bands, nur von dessen Existenz man
Das meine
nicht
ich.
unbedingt mehr
Ich
weiß. Also
rede jetzt
du
natürlich vom
redest, glaube ich, von
Mainstream.
der Spitze
Ich
des
rede von den
Eisbergs.
Charts. Lass uns die Charts
Ja.
nehmen. Und das,
Okay,
weil,
aber wir
weil,
haben ja
weil.
eben gerade in all unserer Retrospektiven eben nicht nur Chartkünstler erwähnt, sondern wir
Echt?
haben ja auch Künstler erwähnt, die auch im Underground unterwegs waren. Von daher ist das ja, finde ich, schon
Also.
vergleichbar, oder nicht?
Du findest wirklich, dass es Genres gibt jetzt, die sich massiv von allem davor abheben. Soundlich,
Absolut.
echt, okay. Da fehlt mir die Kenntnis einfach dann nur. Aber das passiert mir ab und zu.
Doch,
Also ich.
absolut. Und übrigens, Tame Impala ist, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt jeder Mensch um die Ecke diese Band kennt, haben die eine unfassbare große Hörerzahl. Also ich weiß gerade nicht, wo die sich bewegt. Ich kann hier gerade mal nachschauen, aber Sekunde. Tame Impala. Da sind sie. Bam. 24 Millionen 596.000 monatliche Hörer. Das ist schon ganz schön viel, finde ich. Bloß der Unterschied eben zu damals, wo so viele Menschen einen bestimmten Künstler gehört hat, da kannte jeder diesen Künstler. Und
Genau.
Tame Impala ist nicht unbedingt jeder ein Begriff jetzt zum Beispiel, ne?
Ja, das ist halt die Frage, ne? Also das ist ja auch, wird ja auch auf einer anderen Plattform kontrovers diskutiert, wo steht
Genau.
der Underground, ne? Den man natürlich dann der sich in den Charts null widerspiegelt, ne? Und der sich auch im Zweifel nicht wirklich durchsetzt im Sinne von Verbreitung und Mainstream, ganz klar, ne?
Ja,
Aber zum
aber
Beispiel,
wir
wenn
haben
wir
auch
über,
eins vergessen, wozu
ja.
das auch dazu geführt hat, dass man eben auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen sich bedienen kann mittlerweile. Natürlich das Internet, ne? Also ich meine, letztendlich ist die Möglichkeiten, an Musik zu kommen, die sind so massiv groß geworden und es gibt so viele verschiedene unterschiedliche Wege, daran zu kommen, dass das irgendwie mir jetzt auch ganz klar ist, warum es so ist, dass es eben
Ja,
keine so Überkünstler
genau,
mehr
aber
gibt.
das ist ja eigentlich ist das ja ein gutes, wäre das ja ein gutes Zeichen, weil das würde ja, könnte ja bedeuten, dass es einfach unglaublich viele Menschen gibt, die auf eine ganz anderen Kanälen Musik hören und sich dieses fernab des Mainstreams, ein ganz großer Teil von Konsumenten verteilt auf
Ja.
unendlich viele Underground-Künstler und Genres, die einfach nicht an der Oberfläche existieren. Weil früher, ganz klar, gab es nicht so viele Verbreitungswege, da war das, was man gut fand, automatisch Mainstream und Overground und der Underground war viel kleiner im Zweifel. Ne? Also weil die Verbreitung gab es ja gar nicht. Entweder hast du eine Platte gekauft oder hast Radio gehört, so ungefähr. Und heute hast du halt natürlich Millionen Möglichkeiten, Musik zu konsumieren. Und das passiert eben dann im Unbekannten sozusagen oder auch nicht zählbaren, weil es nicht im Radio läuft. Das hoffe ich einfach mal auch immer. Weil für mich ist die beste Band der letzten 20, 30 Jahre, finde ich, ist 21 Pilots. Das ist was, was ich als extrem frisch und neu empfunden habe. Aber wenn ich jetzt über Hip-Hop nachdenke, dann denke ich mir immer, wenn alles, was heute als Hip-Hop zählt, ist für mich so eine, wie nenne ich das immer, so eine Mitleidsmusik, die eigentlich beruht auf R&B und Soul der 70er Jahre so ein bisschen. Ich fand das fand ich immer so unfassbar langweilig. Das ist so Betroffenheitsmucke, auch gemischt mit Personenkult, aber nicht innovativ. Das habe ich in den letzten 20 Jahren habe ich da nichts als wirklich innovativ empfunden.
Interessant.
Egal, so.
Dann kommen wir mal zu unserem Top 5, oder?
Genau, würde ich auch sagen. Habe ich übrigens auch nicht gerankt, weil es ist bei mir, wie wahrscheinlich bei dir auch, etwas chronologisch, weil wir be betrachten ja die
Genau.
Epochen der Musikentwicklung und dann ist
Habe
es
ich auch
zwangsläufig
gedacht.
chronologisch, genau.
Ja, habe ich auch gedacht.
Ich fange einfach
Also,
mal an, rückwärts, also
mach
von
mal.
heute ist Quatsch. Also ich fange an mit dem, ich habe mit Techno angefangen. Der Techno-Song, ich bekenne da nicht Techno-Fan, heute lieber als früher. Kernkraft 400 heißt der Titel von Zombie Nation 1999. Das ist, finde ich, das ist so die Inkarnation oder der Begriff. Also da wird klar, was Techno eigentlich ist oder war.
Geil. Das ist übrigens ein Thema, da bin ich die ganze Zeit schon drauf gespannt gewesen. Wollte ich eigentlich noch viel mehr mit dir reingehen in die Entwicklung der Sounds im Haussektor der
Ja.
letzten 20 Jahre. Das müssen wir auch mal machen
Ja,
irgendwann.
Hausmusik ist ein Thema, natürlich,
Ja.
grundsätzlich. Dann springen wir fast 20 Jahre weiter. Für mich eine der natürlich, haben wir nicht erwähnt, mit keinem Wort in der ganzen Zeit, aber Kraftwerk natürlich ein ganz wichtiger Act im Bereich End oder Wechsel der Musik in den Epochen, ganz klar, also sprich Mitte 70er Jahre eigentlich das Ganze in die Elektronik gebracht und tanzbar gemacht, Ende der 70er Kraftwerk. Da habe ich den Titel It's More Fun to Compute von 1981. It's More Fun to Compute. Da ist ein Sound drin, den, wenn man den hört, weiß man sofort, um was es geht. Millionenmal gesampelt worden, Kraftwerk 1981. Dann springen wir wieder 5 Jahre zurück in den Punk Sex Pistols mit God Save the Queen. Dann springen wir in ein ähnliches Jahr, also ein bisschen, eigentlich ist es falsch rum, egal. Also jetzt komme ich zum Urhit sozusagen des Hip-Hop oder des Rap, nämlich Rapper's Delight von der Sugar Hill Gang. Es war, glaube ich, 79. Also da war die Epoche des Rap eröffnet. Und jetzt interessant, ein Titel von 1962. Die Band heißt The Tornados, 62, und der Titel heißt Telstar. Das ist für mich der Ursprung der bekannten elektronischen Musik, so wie wir sie kennen, weil praktisch komplett mit synthetischen Mitteln produziert. Muss man sich mal anhören. Telstar von The Tornados aus dem Jahr 1962. Das wäre jetzt mein Platz 1 gewesen.
Super. Spannend. Höre ich auch unbedingt mal rein. Ich habe es auch nicht gerankt. Ich bin durch die Dekaden gegangen, von 70er bis jetzt sozusagen. Und habe so im Grunde die Songs zusammengeführt oder gelistet, die mir von der Produktionsart und Weise am meisten aufgefallen sind, dekadenbezogen sozusagen. Und ich fange da mal an, in den 70ern, hatte ich gerade schon erwähnt, unglaublich beeindruckend, Bohemian Rhapsody von Queen, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, was für eine Vocal Power auch dahinter steckte. Und dann zusammen in der Produktion mit der Band, das ist ein unglaublich beeindruckendes Klangerlebnis der 70er Jahre gewesen. Das für mich beeindruckendste oder eins der beeindruckendsten Klangerlebnisse der 80er war, habe ich auch schon häufig erwähnt, Slave to the Rhythm von Grace Jones. Legt den Song mal auf oder spielt den mal irgendwo, wo ihr es irgendwie könnt. Der Song klingt immer noch zeitlos. Also, das war damals schon eine Bombe, ist klingt immer noch unglaublich toll. Slave to the Rhythm, produziert von Trevor Horn.
Genau.
Jetzt kommen wir in die 90er. Das war Interessant. In den 90ern hatte ich viele Sachen, die mir aufgefallen sind, die auch anders waren oder anders klangen. Ich habe aber auch eins genommen, was mich sehr berührt hat, und zwar von The Verve, Bittersweet Symphony. Das ist auch ein typisch klassisches 90er-Jahre-Lied, auch von den Produktionsmethoden übrigens. Die Drums klangen irgendwie fetter als in den 80ern, aber auch irgendwie wurden die schon so ein bisschen angekratzt oder so ein bisschen bombastisch, aber wie soll ich es ausdrücken, muffiger produziert, um halt so auch gewisse Retro-Elemente mit einzubringen. Finde ich unglaublich spannend, wie das auch damals schon war. Wir sind in den 2000ern. Ein Song, der für mich also eine komplette Neuerfindung war Crazy in Love von Beyoncé. Ich war überhaupt kein Fan in den 90ern von Destiny's Child, der Band, wo Beyoncé Knowles halt Mitglied war. Sie galt ja immer schon damals schon als Koryphäe. Aber als der Song rauskam, stand alles Kopf, fand ich, weil der Song, es wurde ja auch von der Presse auch so betitelt, galt damals echt als so kleines Wunder. Die Art und Weise, wie die Drums produziert waren, wie dieser Chorus reinkommt und wie geil der Bass auch so ein bisschen hinten liegt, unglaublich. Crazy in Love, produziert von Jay-Z, von Beyoncé. So, und dann sind wir in den 2010ern und da habe ich einen Track von einer Band, die ich auch schon mehrmals live gesehen habe, nämlich M83, eine französische Produktion. Und das ist Midnight City. Das ist auch, finde ich, ein Musterbeispiel dafür, wie in den 2010er Jahren alte Vibes in komplett neue Zusammenhänge gestellt werden. Und M83 haben das perfekt bedient. Die sind ja sehr auf so Retro-80s gegangen, aber eben nicht, indem sie einfach nur Styles kopiert haben, sondern eigentlich haben sie ein, finde ich, neues Genre geschaffen mit sehr, sehr einzigartigen Gesängen. Und das fiel ja auch Filmproduzenten auf. M83 haben dann ja auch Soundtracks gemacht danach. Und das ist sehr hörenswert. Genau. Und
Ganz
in
kurz,
den,
ganz kurz. Da gibt es einen Eric Prydz Private Remix von Midnight City, den haben wir sogar regelmäßig gespielt.
Ah, siehst du?
Ne?
Cool, ja.
Ja.
Ja, ey, Eric Prydz und all das, das müssen wir unbedingt mal
Ja,
aufgreifen
ja.
demnächst. Raphael, wir sind am Ende unserer ersten Neon Vibes-Folge. Hat unglaublich Spaß gebracht. Mal gucken, in welche Richtung wir gehen und was für ein Thema nächste Woche am Start ist.
Genau. Wir hören uns.
Sehr schön, alles
Alles
Gute.
klar, bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Neon Vibes. Popkultur im Wandel der Zeit. Immer sonntags, überall, wo es Podcasts gibt.